Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Und wir wollen nun auf die geopolitischen Dimensionen des Krieges gegen den Iran schauen. Wir haben ja gerade von Gerold Otten gehört, wie man in Indien auf diese Eskalation blickt. Indien ist Gründungsmitglied der BRICS-Staaten, genauso wie Russland und China. Der Iran ist erst seit kurzem bei BRICS dabei. Was tut diese Allianz angesichts der Angriffe auf den Iran und wie verhalten sich die engen Verbündeten Teherans, Russland und China? Darüber möchte ich mit Dr. Alexander Neu reden. Er ist Politikwissenschaftler und er saß von 2013 bis 2021 für die Partei Die Linke im Bundestag und war damals auch Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag, Herr Neu.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Neu, Russland hat erst vor 2 Wochen ein gemeinsames Militärmanöver mit dem Iran abgehalten, und zwar vor der iranischen Küste. Und beide Staaten haben schon länger ein Abkommen über enge Zusammenarbeit in Handel, Forschung und auch Militär. Jetzt muss Russland zusehen, wie das iranische Regime möglicherweise weggebombt wird. Wie wird das in Moskau aufgenommen?
Nun, ich glaube, es ist sehr schmerzhaft für Moskau ansehen zu müssen, dass im Iran eventuell ein dritter Regime-Change stattfindet, nach Syrien im Dezember 2024, nach Venezuela im Januar 2026 und nun in Iran. Dahinter steht eine interessante Logik der USA. Und zwar haben auch die USA bemerkt, dass sich die Welt verändert, dass ihre Globaldominanz, die unipolare Weltordnung, sich dem Ende nähert, dass sie eigentlich vorbei ist. Und unter Trump ist man wohl versucht, die Uhr zurückzudrehen. Da man sich nicht direkt mit Russland anlegen will, übrigens der größten Atommacht der Welt, was die Menge an Atomwaffen anbetrifft, und auch mit China sich nicht unbedingt direkt anlegen will, einem unklaren Konfrontation, geht man den kleineren Weg und schießt die kleinen verbündeten Staaten Russlands, Chinas und Indiens einfach beiseite. Und das ist mit Blick auf Syrien zu beobachten, da gewissermaßen Islamisten mit Unterstützung des Westens die Macht übernehmen konnten. Das ist mit Blick auf Venezuela, mit diesem doch durchaus erfolgreichen Militäroperation zu beobachten, bei der der Staatspräsident entführt wurde und in den USA nun vor Gericht steht, mit absurden Anschuldigungen. Und das ist halt auch mit Blick auf den Iran zu beobachten. Man kann sagen, dass unter Trump der Appetit, mit gewaltsamen Maßnahmen Gegner aus dem Weg zu räumen, gewachsen ist, mit dem weiteren Erfolg, der gekommen ist. Und vor der Situation stehen wir jetzt. Und offensichtlich ist Russland nicht bereit und auch die Volksrepublik China sind nicht bereit, beide eine offene Konfrontation mit den USA zu wagen.
Genau, in den deutschsprachigen Medien zumindest war wenig von einer Reaktion Putins auf den Angriff gegen den Iran zu lesen. Sie verfolgen sicher auch die russischen Medien, dort war sicher mehr zu lesen.
Na, selbstverständlich ist man darüber nicht nur enttäuscht, sondern es gibt eben auch Kräfte, die sagen, es kann nicht sein, dass wir zulassen, dass auf unserem eigenen Kontinent, im eurasischen Kontinent, eine raumfremde Macht unsere Partner wegbombt und wir schauen nur zu. Putin ist, und das wird im Westen immer auch etwas missverstanden, unter den Akteuren, die dort Einfluss haben, wahrscheinlich derjenige, der noch am liberalsten ist. Also er ist kein Hardcore-Nationalist, da gibt es ganz andere Leute, sogenannte Falken, wie man so schön im Westen sagt, die ganz anders vorgehen würden. Er ist da besonders. Er versucht viel mehr auch langfristig zu denken und scheut offensichtlich die offene Konfrontation mit dem Westen. Also auch militärisch hat er in der Ukraine, sieht er ja auch, wie die NATO doch sehr stark an der Ukraine festhält und die Ukraine immer wieder bewaffnet. Und ich glaube, er möchte keine zweite Front offen machen, was ihm aber auf die Füße fallen wird mittelfristig.
Was verbindet Putin eigentlich mit dem Mullah-Regime? Es ist ja kaum vorstellbar, dass Putin, der ja auch eng verbunden ist mit der russisch-orthodoxen Kirche, wirklich Sympathien hegt für islamische Fundamentalisten. Ist diese Beziehung zwischen Moskau und Teheran also ein reines Zweckbündnis oder ist es mehr?
Es ist schon ein Zweckbündnis. Das, was die Staaten des Nicht-Westens miteinander verbindet, ist die Abneigung gegen die westliche Globaldominanz. Daher auch diese großen Fortschritte in den letzten Jahren hin zu einer multipolaren Weltordnung. Das ist der Kitt, der diese Staaten zusammenhält. Dieser Kitt ist sogar sehr stark. Das hat sich bei dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gezeigt, dass diese Staaten eben sich nicht gegen Russland positionieren und Sanktionen erheben. Mit Blick auf den Iran ist das eben auch so. Es ist aber keine ideologische Verbindung. Natürlich gibt es in Russland eine durchaus beachtliche islamische Minderheit. Da nimmt auch Putin Rücksicht drauf und die russische Führung. Aber das dürfte nur ein sekundärer Grund sein. Der primäre Grund ist, dass man auf dem eurasischen Kontinent keine raumfremde Macht mehr dulden will. Aber genau das droht gerade Russland und China. Sollten die USA und sollten Israel Erfolg haben mit einem entsprechenden Regime-Change und den Iran zu einem pro-westlichen Verbündeten umfunktionieren.
Sie haben es gesagt, erst Syrien, dann Venezuela, jetzt der Iran. Donald Trump köpft sozusagen vor Putins Augen die Verbündeten Russlands einen nach dem anderen. Könnte es passieren, dass die Russen nach dem Verlust ihrer Verbündeten möglicherweise in der Ukraine umso verbissener kämpfen und Friedensverhandlungen für die Ukraine da jetzt erstmal erst recht in weite Ferne rücken?
Ich glaube, dass für die Russische Föderation unabhängig des Falles Irans der Sieg in der Ukraine unausweichlich ist. Es ist eine Existenzfrage von Anfang an gewesen. Entweder die Russische Föderation gewinnt den Krieg als existenzieller Krieg oder aber der Westen gewinnt den Krieg, was die Russische Föderation in der Staatlichkeit gefährdet. Was jetzt einmal durch den Iran deutlich wird, ist, dass mit dem Westen keine Verhandlungen zu führen sind. Es hat sich ja wiederholt gezeigt, mit Blick auf den Iran letzten Sommer im Juni, als auch dieses Mal, dass während die Verhandlungen zwischen Iran und den USA liefen, die USA den Iran angegriffen haben. Es hat sich gezeigt, dass die Minsker Verhandlungen, das Minsker Abkommen von 2015 unterlaufen wurden und keinen Wert hatten. Das heißt, die Frage von Verhandlungen stellt sich offensichtlich in Moskau immer weniger angesichts der gemachten Erfahrung mit dem Westen über die Qualität und die Sicherheit dieser Verhandlungen und Verhandlungsergebnisse natürlich.
Andererseits profitiert Russland auch gerade vom Krieg gegen den Iran, weil der Ölpreis steigt und das bedeutet ja automatisch mehr Geld für Putins Kriegskasse.
Das ist richtig, das ist aber nur ein kurzfristiges Denken. Wenn der Krieg vorbei sein wird, im Sinne der USA, dann wird der Iran zu einem US-amerikanischen Vorhof werden, das heißt ein Regime-Change, amerikanisches Puppet-Regime, ein Puppenregime. Danach wird der Ölpreis wieder sinken und die US-Amerikaner sitzen dann sozusagen im Süden des Kaspischen Meeres gegenüber der Russischen Föderation, haben dort einen weiteren Standpunkt aufgebaut, was nicht im Sinne der Russischen Föderation sein kann. Mit anderen Worten, wer so denkt und sollte Putin so denken, wäre er sehr wenig strategisch orientiert.
Welche Wirkung könnte der neue Krieg gegen den Iran aus Ihrer Sicht für den anderen Krieg in der Ukraine noch entfalten?
Zunächst einmal ist es so, dass die USA offensichtlich ganz, ganz viele Waffen nun in die Region entsenden. Die Waffenbestände in den USA scheinen durch den Ukraine-Krieg ohnehin relativ stark erschöpft zu sein. Die weitere Erschöpfung findet jetzt gegen den Iran statt. Es kann also sein, dass die nächsten Waffenlieferungen, selbst die Verkäufe, die die Europäer ja letztendlich kaufen, US-amerikanische Waffen, dass das so nicht mehr weiter stattfinden kann. Es ist also sozusagen eine Umleitung der Waffen der USA in die Region an den Golf geht. Und das würde bedeuten, dass für die Ukraine die Menge an Waffen, die die Ukraine aus dem Westen bekommt, rapide runtergehen kann. Das wiederum könnte ganz rasch den Krieg in der Ukraine beenden zugunsten der Russischen Föderation.
Donald Trump hat mit dem Angriff auf den Iran der ganzen Welt praktisch gezeigt, dass das Völkerrecht für ihn im Zweifel nicht relevant ist. Und er hat Putins Russland gleichzeitig als zahnlosen Tiger vorgeführt, zumindest in dieser Region. Gerade China wird sich das ja genau angeschaut haben. Wie gefährlich ist diese Machtdemonstration Donald Trumps?
Also Donald Trump hat mit dem Völkerrecht, glaube ich, nichts im Sinne. Für ihn spielt nur die reine Macht eine Rolle. Und das Völkerrecht ist in meiner Analyse schon seit Venezuela spätestens tot. Wir haben nun die Situation, dass das Recht des Stärkeren gilt. Das spielt Donald Trump hervorragend aus. Das muss man ihm lassen. Einen ernsthaften Widerstand erfährt er nicht, weder von der Russischen Föderation noch von der Volksrepublik China. Und mit jedem weiteren Krieg, den er ohne Widerstand gewinnen kann, ohne Widerstand durch Russland, ohne Widerstand durch China, wird er sich ermutigt fühlen, dass das das beste Rezept ist in der internationalen Politik, was man haben kann. Und das ist ja auch die Bestätigung. Venezuela hat ihm bestätigt, dass man Iran auch so machen kann. Die Handlungsmöglichkeiten Chinas und auch der Russischen Föderation werden mit jedem weiteren Krieg, den die Amerikaner unter Trump führen und erfolgreich führen, eingeschränkt. Das heißt, in diesem Fall mit Iran werden China und Russland auf dem eurasischen Kontinent immer weniger Möglichkeiten haben, das Projekt der multipolaren Weltordnung voranzuschieben. Es kann sogar sein, dass es auch abgewickelt werden kann. Man muss sich das vor Augen halten, dass ganz viele haben keine Vorstellungskraft. Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, der Iran liegt mitten im eurasischen Doppelkontinent. Im Norden ist Russland angrenzend an den Iran durch das Kaspische Meer. Im Osten, nur getrennt durch Afghanistan und Pakistan, liegt China. Russland ist die größte Atommacht der Welt, der größte Ressourcenlieferant der Welt. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft, kaufkraftbereinigt sogar die größte Volkswirtschaft, mit der größten Armee der Welt, was die Personalstärke anbetrifft. Und beide Staaten schauen zu, wie eine raumfremde Macht, die 10.000 bis 12.000 Kilometer entfernt ist, vor ihren Augen einen Verbündeten platt macht. Das ist natürlich letztendlich in der Außenwahrnehmung eine Kapitulation Russlands und Chinas. Andere Staaten schauen sich das an und sehen, China, also Russland, sind keine Schutzgaranten, wie sie sich das erhofft hatten. Und wenn es keine Schutzgaranten sind, dann beugt man sich doch lieber den USA. Das wird das Resultat sein, sollten die USA diesen Krieg gewinnen.
Der Angriff auf den Iran hatte jetzt schon wirtschaftliche Folgen und die werden noch schwerwiegender werden, je länger dieser Krieg dauert. Inwieweit wird auch China diese wirtschaftlichen Folgen spüren und inwiefern könnte das auch die Absicht des US-Präsidenten gewesen sein?
China hat mit dem Verlust von Venezuela schon einen signifikanten Erdölexporteur verloren. Mit dem Iran kommt ein weiterer Exporteur hinzu, der wegfallen wird. Das heißt, die Erdölpreise werden steigen, auch für China. Russland wird es sich nicht nehmen lassen, eventuell denn doch höhere Preise für seinen Ölexport in die Republik China zu verlangen. Das heißt, die wirtschaftlichen Konsequenzen werden auch für China spürbar sein, definitiv.
Wir haben das Bündnis der BRICS-Staaten schon erwähnt. Dort sind ja sowohl der Iran als auch Russland und China Mitglied. Was tut diese Allianz jetzt? Gibt es da Sondertreffen, Telefonate, gemeinsame Erklärungen? Was ist da bekannt?
Also ob es da Telefonate gibt, davon gehe ich aus. Nach außen hin hört man relativ wenig. Der Iran ist ja nicht nur Mitglied der BRICS Plus, sondern auch der Shanghai-Organisation für Sicherheit. Das heißt, es ist ja eine viel tiefer gehende Struktur dieser SCO-Organisation und auch von dort kommt nicht viel. Es ist erstaunlich, mit welcher Zurückhaltung doch in Peking und Moskau agiert wird. Und damit spielen sie auch den USA in die Hände und damit riskieren sie die Zukunft der SCO und des BRICS-Bündnisses, weil die Glaubwürdigkeit ihnen abhanden kommt.
Aber inwieweit können denn die BRICS-Staaten oder auch die Staaten der Shanghai-Organisation überhaupt eine gemeinsame Haltung zu diesem Krieg gegen den Iran finden? Sind sie da nicht viel zu unterschiedlich auch in ihren Interessen?
Das wird genau gerade jetzt deutlich, dass die Interessenlage doch sehr differenziert ist und man doch nicht bereit ist, gemeinsam der Konfrontation der USA etwas entgegenzustellen. Auf diplomatischer Ebene hat man das gemacht, aber wenn es um die Hardware, die militärische Frage geht, scheint man denn doch insgesamt sowohl in der SCO als auch bei BRICS zu zaudern und das nicht zu wollen, zumal die BRICS ja auch kein Militärbündnis ist. Es ist ein Bündnis von Staaten mit ökonomischen Interessen und die SCO ist zwar etwas mehr, aber es ist auch kein Militärbündnis im Sinne, wie die NATO es ist. Das ist einfach der Fall, dass man sich dort auf die eigenen Interessen konzentriert. Und das ist aber dann letztendlich auch kontraproduktiv, wenn es nämlich auf hart kommt. Und die harte Situation haben wir jetzt, dass die USA versucht, mit beiden Bündnissen aufzuräumen und diesen Prozess der Multipolarisierung doch zu stoppen. Und vermutlich sogar oder eventuell sogar auch erfolgreich, für eine gewisse Zeit zumindest.
Über die geopolitischen Dimensionen des amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran sprach ich mit dem Politikwissenschaftler und früheren linken Politiker Dr. Alexander Neu. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Arndt.